Hallöchen.
Hallihallo, kannst du
Na,
mich hören?
ich höre dich super.
Perfekt. Ich habe das nämlich jetzt mal probiert, über einen Laptop zu machen und über meine Kopfhörer, dass wir nicht ständig wieder rausgeschmissen werden, wie das letzte Mal über das iPhone.
Ja, das muss ich mir auch noch mal hier irgendwie installieren, aber ich denke mal, ach, es geht alles über mein Telefon, das passt.
Ja, supi.
Ja, wie geht's dir denn heute? Und vor allen Dingen, wie ist das Wetter bei dir? Wetter ist ja jetzt bei uns ein Running Gag. Hast du es
Weil?
hier, weil wir uns irgendwie immer über das Wetter unterhalten? Weil hier zum
Ach
Beispiel
so.
mit Katja so am Anfang, ne? Die lebt ja in Barcelona, die hat es ein bisschen schöner als ich.
Das stimmt, die ist weiter im Süden. Ja, bei uns ist heute sehr durchwachsen. Also gestern war es hier super schön sonnig. Wir sind ja in der Nacht von Montag auf Dienstag zurückgekommen durch den Schneesturm. Und gestern war hier fantastischer Sonnenschein. Aber heute ist eher grau und bewölkt.
Ja, hier wird es irgendwie auch nicht besser. Ein Tag war so ein bisschen Sonne. Ich dachte, endlich Frühling. Endlich. Bisschen Energie. Nicht immer so müde sein. Guck aus dem Fenster, fängt das wieder an zu schneien. Ich denke, das ist doch nicht euer Ernst hier. Wir haben Ende März.
Ja.
Ich will Frühling. Ich brauche Sonne.
Na, hier in Aarau ist es überwiegend schön, aber halt auch nicht immer. Ganz so südlich sind wir dann doch noch nicht.
Vielleicht doch mal eine WG mit Katja.
Ja, Barcelona, das lohnt sich.
Immer drüber nachdenken. Na gut, genug über das Wetter geplauscht, sonst gibt es dann wieder Beschwerden, aber irgendwie ist das ein echt ein Running Gag geworden. So. ja, genau, wir hatten uns ja einen kleinen Fragenkatalog überlegt. Und die erste Frage wäre ja, wann war so deine erste Berührung mit Geld? Weißt du das noch?
Ich habe mir darüber vor uns, wie gesagt, Gedanken gemacht. Und ich habe nicht so ein Schlüsselerlebnis in Bezug auf Geld, dass ich sage, ich bin jetzt irgendwie mit besonders viel oder besonders wenig Geld groß geworden. Meine Eltern waren so die klassische Wendegeneration, ne? Im Osten hatten ja irgendwie gefühlt alle das Gleiche und im Westen musstest du dich dann irgendwie erstmal neu orientieren. Das hat auch ganz gut geklappt. Wir mussten schon sehr mit dem Geld haushalten, aber ich sage mal, es war jetzt nie so, dass ich in Bettelarmut groß geworden bin und wir nicht wussten, was es zu essen gibt. Ne? Also so war es nicht. Aber ich weiß noch, dass sie hin und wieder sich mal Geld bei ihren Eltern geliehen haben, um über die Runden zu kommen. Und was mir aber vor uns so beim Gedankenmachen eingefallen ist, was mich wahrscheinlich irgendwie von 99% der Menschen unterscheidet, ist, dass ich im Jahre 98, da war ich 13 Jahre alt, bei meinem was ist denn das, Großonkel und Großtante zu Besuch war. Und denen ihr Gästezimmer ist gleichzeitig denen ihre Bibliothek gewesen. Und dort habe ich geschlafen und habe so abends durch die ganzen Bücher geguckt. Und da ist mir ein Buch ins Auge gefallen, von Bodo Schäfer. Der Weg zur finanziellen Freiheit, die ersten Millionen in 7 Jahren. Und ich war 13. Und ich dachte, geil, das Buch. Und es ist zwar jetzt ein bisschen peinlich, das in einem öffentlichen Podcast zu gestehen, aber ich habe das Buch meinem Großonkel geklaut und habe das dann mit nach Hause genommen und habe das wirklich durchgearbeitet. Und habe, da sind so ganz viele Rechenbeispiele dabei und wie du halt dein Geld aufteilen solltest, Drei-Konten-Modell und diese ganzen Sachen. Und habe das wirklich anhand meiner üppigen 20 Mark Taschengeld, die ich damals bekommen habe, dort in das Buch reingeschrieben, wie ich das aufteile. Also Bodo Schäfer hat mein Leben sehr zeitig beeinflusst. Und ich habe da tatsächlich ganz viel mitgenommen, was so dieses sogenannte Money Mindset angeht und habe halt wirklich damals schon angefangen, mein Taschengeld irgendwie aufzuteilen, dass ich immer einen Betrag davon spare, beiseite lege, um das dann später aufs Sparbuch, ja so Kindersparbuch, mit 3% Verzinsung weglege. Und ich fand das halt auch als Kind und als Teenie schon total mega, wenn du dann so einmal im Quartal zur Sparkasse bist und da so deine, was weiß ich, 18 Cent oder Pfennig Zinsen nachgetragen wurden. Das war immer so ein Highlight. Das ist ja heute noch so bei mir, dass ich jede Dividende feiere.
Ja, ich überlege gerade, wie weit ich mit 13 war. ich glaube, nicht so weit. Aber ich habe vorhin auch überlegt, so wann war eigentlich so meine erste Berührung mit dem Thema Geld. Und ich bin ja auch aus dem Osten und ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen. Das heißt, ich kenne das tatsächlich noch so. Also wir hatten auch einen kleinen Hof, wir hatten halt auch Schweine und so. Und ich kenne das noch so, dass alles getauscht wurde. Also man war bei uns wirklich selten auch im Supermarkt oder so. Ach, cool. Bist du halt zum Nachbarn gegangen und hast dann irgendwie Brot geholt, aber hast du ein Stück vom Schwein hingebracht und so. Und auch so Verwertung und so. Also wirklich auch gefühlt alles verwertet. Und ja, und Supermarkt war für mich immer so Wonderland, weil da war ich halt echt selten, aber ich war halt auch immer direkt überfordert und habe auch gar nicht verstanden, dass man damit Geld bezahlt. So, also das habe ich wirklich irgendwie, da war ich, weiß ich nicht, 8 oder 9 oder so, als ich das irgendwie kapiert habe, glaube ich, dass meine Mutter dann da halt auch mit Geld bezahlt. Und ja, die Berührung mit Geld, also ich habe immer Taschengeld, also was heißt Taschengeld, von meinem Onkel immer so ein bisschen Geld bekommen dafür, dass ich bei uns im Konsum halt einkaufen gegangen bin. Aber das zu sparen, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das wurde natürlich direkt wieder in Süßigkeiten investiert oder so, weil meine Eltern konnten mir halt kein Taschengeld geben. Und im Nachhinein hatte ich dann mal so die Erkenntnis, dass ich dachte, hätte ich da schon angefangen oder hätte mir schon jemand gesagt, Mensch, leg dir vielleicht einen Teil davon lieber in dein Sparschwein, dann hätte die Sache auch ganz anders ausgesehen. Aber das ist irgendwie auch keinem in den Sinn gekommen. Dann denke ich, Mensch, einige Sachen früher gewusst haben, wäre schon cool gewesen. Aber ja, es ist, wie es ist.
Aber das ist halt wirklich interessant zu sehen, wie Kinder unterschiedlich mit dem Thema Geld groß werden und wie wichtig das ist, diesen Umgang mit Geld den Kindern mitzugeben. Also ich unterhalte mich ja nur in meinem Freundeskreis logischerweise. Wir haben ja nun ganz viele Muttis. Und viele fangen ja dann an, ein Kinderdepot zu eröffnen, um da schon einen ETF-Sparplan oder so einzurichten, um zu sagen, okay, wenn mein Kind dann mal 18 ist, dann hat das schon eine Summe X, die ich mitgebe. Ich meine, das ist super löblich, das ist ein total toller Start ins Leben. Aber was mindestens genauso wichtig ist, ist dieser Umgang mit dem Geld. Und dein Kind vielleicht, wenn es die nötige Reife hat, mit, was weiß ich, 13, 14 da schon mal mitzunehmen und das Depot schon mal zu zeigen und zu erklären, wie das funktioniert und dann vielleicht einfach mal 50 Euro in die Hand zu nehmen und zu sagen, was ist denn deine, also Lieblingsaktie hat ja ein Kind in dem Alter noch nicht, aber zu sagen, wenn es, was weiß ich, wenn es ein sportliches Kind ist und gerne Nike-Klamotten trägt, dass man da einfach mal eine Nike-Aktie für 50 Euro kauft oder Anteil halt. Und das dann einfach mit dem Kind mal beobachtet, einmal im Quartal oder alle halben Jahr, um zu gucken, was passierte, damit man schon dieses Gefühl für die Börse mitbringen oder halt auch, wie bei mir, dieses aufzuteilen, zu sagen, hier hast du Taschengeld, was ist dein nächstes Ziel? Ein Drittel tun wir für dieses Ziel in den Sparschwein, ein Drittel tun wir als goldene Gans in das Sparschwein für später, für Rente, für ganz weit weg und ein Drittel kannst du dir, was weiß ich, Süßigkeiten kaufen. So diesen Umgang finde ich fast noch wichtiger, als zu sagen, mein Kind soll es mal besser haben und das startet mit, was weiß ich, 20.000, 50.000 Euro ins Leben. Weil wenn das Kind den Umgang damit nicht gelernt hat, sind die 50.000 auch ganz schnell alle.
Ja, genau. Also ich habe einen Satz, an den ich ganz oft denke, ich glaube, der ist von Madame Moneypenny, der war, Geld löst keine Geldprobleme. Und den fand ich super spannend. Ich habe den auch am Anfang, dachte ich so, was meint sie denn damit? Und bis ich kapiert habe oder für mich kapiert habe, ja klar, ich habe ja auch erst später so den Umgang mit Geld gelernt. Also ich hatte erst gar nichts, dann habe ich gutes Geld verdient, das habe ich dann verballert, ohne Ende. Dann habe ich halt, kamen dann meine Schulden und dann fing das erst an zu rattern. Also das war auch bei mir auch wirklich ja auch sehr spät. Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt. Das nutzt, ganz viel Geld nutzt dir nichts, wenn du nicht damit umgehen kannst, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, über materielle Dinge dein Selbstbewusstsein definierst oder so, dann bringt dir das nichts. Und das ist halt auch ganz wichtig, ne, dass auch Kinder das schon mal lernen. Die Kinder, woher sollen sie sonst nicht wissen, wenn nicht von ihren Eltern oder von Oma, Opa, wer auch immer die Möglichkeit hat, denen das so beizubringen und zu sagen, hey, was ist dein Geld auch eigentlich wert? Oder, also ich finde es halt auch immer erschreckend, wenn ich hier durch Hamburg laufe und ich sehe dann irgendwelche 12-Jährigen mit so einem iPhone 14. Und ich denke, das kostet, so ein Handy kostet 1.500 Euro oder was das kostet, keine Ahnung. Also irgendwie sowas auf jeden Fall. Und dann denke ich mir, die wissen, was 1.500 Euro sind, aber wie lange die Eltern vielleicht auch dafür arbeiten müssen. Weiß ich gar nicht. Ist denen das einfach so bewusst, wie viel Lebenszeit für so ein Telefon draufgegangen ist? Zum Beispiel.
Also ich habe mir vor, ich glaube, anderthalb Jahren war das, Ende 21, habe ich mir das iPhone 13 gekauft. Das war relativ neu zu dem Zeitpunkt. Und dadurch, dass ich es über mein Geschäft damals noch abbrechen konnte, habe ich natürlich auch die Pro-Version genommen. Und das waren so 1,3, 1,4 hat das gekostet. Und ich habe da so lange drüber nachgedacht, ob ich das jetzt wirklich mache. Als erwachsene Frau, die ein gut laufendes Geschäft hat, ja. Also das ist für mich unvorstellbar, wie irgendwie Kids damit rumrennen können, weil das für mich ist es wirklich so, boah, ich habe mir ein neues iPhone gekauft für schweineviel Geld, obwohl ich das über meine gut laufende Firma bezahlt habe. Und trotzdem war das für mich übelst krass, so viel Geld für ein Telefon auszugeben.
Ja, also wenn, also ein Satz, der sich bei mir halt auch eingeprägt hat, ist, wenn du es nicht in bar bezahlen kannst, dann kannst du es dir halt auch nicht leisten. So.
Absolut, absolut.
Und das ist auch sowas, wo ich denke, ja, das sind manchmal so ganz kleine, simple Satzstellungen. Und dann denkst du, ja klar. Und es ist halt so einfach, auch bei Klarna und so alles auf Kredit zu bekommen. Dann sieht das natürlich am Anfang schön aus, wenn da steht, was weiß ich, keine Ahnung, ich nutze keine Klarna-Kredite, aber wenn da jetzt zum Beispiel steht ja 6% nur, in Anführungszeichen, nur Zinsen, dass das aber noch gar nicht alles ist und dass da noch versteckte Kosten sind. Ich meine, 6% wären schon viel, ne, davon ab, aber dass da noch so übelst verschiedene Kosten drinstecken, dass es so einfach ist, schon wieder so einfach ist, dass Menschen sich verschulden können.
Ja.
Auch Menschen, die, ich sage normalerweise, nicht kreditwürdig wären. Ne? Finde ich das schon schwierig. Also ist natürlich auch mal die Frage, wofür gebe ich es aus? Ne? Wenn ich jetzt alleinerziehende Mutter oder Vater bin und ich brauche eine neue Waschmaschine, ja klar. Ne? Und dann hast du als Klarna als einzige Möglichkeit, dann machst du das.
Richtig,
So.
manchmal geht es nicht anders. Ich
Genau.
habe da vor uns halt auch drüber nachgedacht, so über meinen Weg quasi mit den Finanzen. Und ich hatte zum Beispiel mit 20, wo ich dann umgezogen bin, brauchte ich neue Möbel. Ich brauchte eine Couch und so ein Sideboard. Und diese zwei Dinge zusammen haben irgendwas zwischen 500 und 600 € gekostet. Und ich habe die wirklich auch 12 Monate finanziert. Ich meine, das ist so krank. Aber ich hatte die Kohle einfach nicht. Und ich wollte jetzt nicht auf einer Bananenkiste sitzen. Und wo ich auch sage, okay, ich habe solche Dinge auch durch. Ne? Ich hatte auch noch ganz andere Zeiten, wo ich wirklich wochenlang nur noch Cornflakes gegessen habe, weil ich einfach keine Kohle hatte, um mir auch zu stolz war, meine Eltern zu fragen. Aber ich habe halt daraus gelernt und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finanziere überhaupt nichts mehr. Ich glaube, ich bin heute an einem Punkt, wo ich selbst eine Immobilie ungern finanzieren würde. Das heißt nicht, dass ich die Cash bezahlen kann, aber ich würde es bevorzugen oder dann die Immobilie so klein wählen, dass ich sie vielleicht Cash bezahlen kann. Aber gut, ich sag, wie du sagst, was du dir nicht bar leisten kannst, das ist einfach zu teuer, das sehe ich ganz genauso. Die einzige Ausnahme sind im Normalfall Immobilien oder wenn du jetzt wirklich in eine Firma investierst, ne? Dann sind natürlich Dinge, da ist Kredit sinnvoll. Aber ja, ich bin froh, keinerlei Verbindlichkeiten zu haben und möchte das gerne auch so beibehalten.
Ja, das ist bei mir mittlerweile auch so. Also, dass ich auch denke, wie gesagt, es gibt natürlich Sachen, die sind wirklich wichtig, ne? Also auch wenn, weiß ich nicht, also wenn es um deine Kinder geht oder so. Aber so Konsumkredite für, also bestes Beispiel ja wieder so ein teures Telefon, was weiß ich, iPhone, Samsung oder so, denke ich mir so, ist das nötig? Also warum? Was will ich mir damit so beweisen, so, oder warum brauche ich das? Funktioniert mein altes Telefon nicht mehr oder so? Da weiß ich nicht, wenn ich so tau nee, so, ich würde es einfach nicht ausgeben. Ich habe immer gebrauchte Handys. So, ich kaufe immer alte Handys von Freunden ab oder so. Wenn die sich ein neues machen, dann nehme ich das alte für ein paar Euro und
Kann ich
dann,
total
ja.
verstehen. Weil also wenn ich es mir nicht leisten könnte, ich könnte es auch gar nicht genießen. Ich hätte jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich mein Telefon in die Hand nehme. Und
Ja,
das ist ja nicht das Lebensgefühl, was man haben will.
Nee, ich würde es die ganze Zeit irgendwie festhalten, weil ich denke, oh, fall jetzt bloß nicht runter oder so, weil kann jetzt irgendwie nicht mehr bezahlen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mit meinem materiellen Kram tatsächlich auch wirklich relativ nachlässig. Dass andere schon immer so die mit dem Kopf schütteln und sagen, ja, na, weil ich habe halt auch mir ein iPhone gekauft oder beziehungsweise jemanden abgekauft und das habe ich dann irgendwo in der Hosentasche oder irgendwo in der Jackentasche, guckt noch halb raus oder so und denkt da mal gar nicht so drüber nach.
Ehrlich.
Und andere dann immer so, Mensch, Jana. Ich sag, ja, sorry. Aber ich bin da, deswegen würde ich mir auch nie irgendwas Teures kaufen. Also auch aus dem Grund, dass ich das einfach weiß, dass ich so bin. Das kommt halt auch noch mal dazu. Aber ja, wie gesagt, also es ist halt auch mal, ja, es ist halt schwierig, ne? Also das anderen Leuten auch, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, beizubringen, wenn da nicht selber auch so ein Learning kommt.
Ja, und es ist halt auch ein ganz, ganz langer Prozess, wenn du das nicht irgendwie in der Kindheit schon mitbekommen hast, dieses Ganze mit Geld umgehen oder auch materielle Dinge zu pflegen oder was auch immer. Das lernst du nicht von heute auf morgen. Ne? Da kannst du ein schlaues Buch lesen, dann setzt du das um. Aber ganz oft verfällst du ja wieder in alte Muster. Und je später du anfängst, desto eingebrannter sind ja diese Muster und desto schwieriger wird es ja. Ist ja bei allem im Leben so, ob du deine Ernährung umstellen willst, ob du dir eine Sportroutine aufbauen willst oder ob du halt deine Finanzroutine aufbauen willst. Das ist halt wirklich ein Prozess und da muss man einfach dranbleiben. Das Schöne ist immer, wenn du Erfolge siehst, das ist ja beim Abnehmen genau das Gleiche oder beim Sport oder halt auch beim Geld. So wie du Erfolge siehst, fängt es an Spaß zu machen und dann bleibst du auch ganz anders dran. Also wenn du dann wirklich so die ersten Euros wachsen siehst, dann leckst du ja meistens Blut und dann bleibst du auch dabei.
Ganz genau. Also wenn du erstmal mit anfängst und siehst, was passiert, dann fängt es an Spaß zu machen. Aber ich habe vorhin auch gedacht, auf der Seite. Also dadurch, dass ich das mal verschuldet war, und wirklich extrem sparsam gelebt, einfach los. Und zwar so schnell wie möglich, weil ich dachte, mit über 40 möchte ich nicht noch verschuldet sein. Das kommt für mich nicht in Frage. Habe ich halt wirklich auf alles verzichtet. Also ich habe, ja, ich habe mir nichts mehr gekauft. Ich habe alle meine Stream-Abos und so habe ich gekündigt, habe meinen Handyvertrag gekündigt, hatte ab und zu mal Geld auf meiner Prepaid-Karte. Ich habe also wirklich alles und also auch so sparsam leben und sich gar nichts gönnen, wieder rauskommen, ist mindestens genauso schwierig.
Ja,
So
das glaube
ein
ich.
Beispiel, ich habe so zwei Lieblingsparfüms und da kommt auch nichts anderes ran. Die sind jetzt nicht, sind jetzt keine Schnapper, aber die liebe ich. Ich liebe diese beiden Düfte und geht nicht anders. Und dann habe ich da vor Douglas gestanden und dachte so, oh, eigentlich hätte ich das ja gerne. Und war ich mit zwei Freundinnen unterwegs und die haben dann auch nur mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, ganz ehrlich, Erna, überleg mal, was du die letzten Jahre gemacht hast, auf was du alles verzichtet hast, wie hart du durchgezogen hast, diesen Kredit loszuwerden. Jetzt kauf dir dieses scheiß Parfüm. Und ich so, nee, 60 Euro, ne? Voll viel Geld. Und dann haben die mich beide angeguckt, habe ich da reingeschleift. Das Parfüm an die Kasse gelegt und gesagt, so hier, jetzt kaufst du dir das. Und ja, und hat dann auch nochmal Klick gemacht. So, das ist auch nochmal die Kehrseite der Medaille. Und da habe ich nochmal gedacht, Mensch, du musst irgendwie eine Balance finden aus sparsam sein und ja, das Leben auch so ein bisschen genießen, ne? Weil
Ja.
sonst kommst du da auch in so einen Teufelskreis.
Man driftet schnell in diese Extreme ab, ne? Gerade wenn du dann siehst, okay, das funktioniert und hier kann ich noch ein bisschen was wegsparen und da wächst gleichzeitig mein Depot an. Man wird ja dann auch irgendwie geil aufs Sparen, so blöd es jetzt
Ja.
klingt. Aber das stimmt, dann fängt man an, sich Dinge zu verbieten oder sich die Freude am Leben wegzusparen. Und das finde ich wiederum so geil bei diesen mehreren Kontenmodellen. Unter anderem macht es halt Bodo Schäfer, das machen aber mittlerweile auch ganz viele andere Finanzcoaches, die dir das mit auf den Weg geben, dass du halt wirklich sagst, okay, du hast deine 100% Einkommen im Monat, davon gehen, was weiß ich, 50, 60 in die Fixkosten, 10% ins Zukunftssparen rühre ich nie wieder an, 10% ins Sparen aufs nächstgrößere Ziel, was weiß ich, du brauchst ein neues Auto, willst eine tolle Reise machen und 10% einfach zum Verleben, um dir halt zum Beispiel dieses Parfüm zu leisten. Und weil nur dann, wenn du dir auch immer wieder mal was gönnst, behältst du auch dieses Gefühl bei, dass sich das lohnt. Und hast du halt nicht so diese ewig lange Durststrecke von, ich muss jetzt hier 4 Jahre auf alles verzichten, weil das ist natürlich super hart. Deswegen bin ich da ein großer Fan davon, dass sich das wirklich von Anfang an so aufzuteilen, am Anfang des Monats und nicht immer dieses Jahr. Ich schau mal, was übrig bleibt. Nee, vorher planen. Wenn der Plan mal nicht aufgeht, nicht so schlimm. Wenigstens hat es einen Plan. Dann versuchst du es nächsten Monat wieder.
Ja, genau. Also ich hab ja ein Zweikontenmodell. Ich habe eins, wo meine Fixkosten runtergehen und eins, wovon ich halt meine Sachen bezahle. Aber in dem zweiten Konto ist es halt so, dass ich halt auch ganz viele Unterkonten machen kann. Ich glaube, mittlerweile sind es ein bisschen weniger geworden, weil die da so ein bisschen die Sachen geändert haben. Aber da habe ich halt auch so, ne, sowas wie Handy aufladen drin oder weiß ich nicht, mal einen Kaffee trinken gehen und so. Also das so Sachen, die mir halt Spaß machen. Und da habe ich mir das halt auch aufgeteilt. Und dann kann ich das halt immer so
Ja.
ein bisschen hin und her switchen. Das finde ich auch
Das
ganz
ist eine
cool.
super Sache, wenn du diese Unterkonten oder diese Pockets, heißt das bei manchen Anbietern,
Genau.
hast und da so die einzelnen Beträge hinschieben kannst, weil du dann halt echt einen Überblick hast.
Ja, genau. Und du kannst halt auch, das ist halt mit einer Kreditkarte verbunden, ich glaube mit einer Visa. Und du kannst auch wirklich nur das Geld ausgeben, was da drauf ist. So.
Mega, voll
Das
cool.
ist auf jeden Fall ganz cool. Also das ist für Leute, die sich da vielleicht nicht ganz so im Griff haben, sag ich jetzt mal, oder die noch üben, denen es halt schwerfällt, ist das, finde ich persönlich, eine super Option.
Ja, vor allem, wenn du dich gerne mit Bargeld umgehst. Ne? Viele sagen ja auch einfach, okay, ich hebe mir am Monatsanfang, was weiß ich, 500 Euro vom Konto, tue das in verschiedene Umschläge, so diese klassische Umschlagmethode. Mhm. Aber viele wollen halt nicht mehr mit Bargeld hantieren. Dann sind so diese Pockets in der App natürlich eine super Sache.
Auf jeden Fall, wobei ich immer noch Bargeld-Fan bin tatsächlich. Also
ich auch.
Ich liebe das. Also ich liebe es, mit Bargeld zu bezahlen, weil ich finde, selbst wenn man gut mit seinen Finanzen ist, sieht man trotzdem nochmal, wie schnell das Geld einfach verschwindet. Man hat immer nochmal so ein anderes Bewusstsein, finde ich. Und überlegt sich das dreimal, ob ich jetzt den dritten Schein am Tag ausgeben will, ob ich das wirklich brauche oder ob ich es einfach
Ja.
lasse. So.
Und für mich ist auch einfach dieses Bargeld ist Freiheit, Bargeld ist Unabhängigkeit. Ne?
Ja.
Das ist halt, also mir macht es schon ein bisschen Sorge, so was alles so in Richtung komplette Bargeldabschaffung geht, nur noch alles digital, weil wir uns auch extrem abhängig machen von Internet, von Strom, von allem. Und nicht zuletzt, du bist halt komplett transparent und das will man vielleicht auch nicht unbedingt immer. Also
Ganz genau, da sehe ich halt das nächste Problem, dass die, also es ist ja jetzt schon so mittlerweile in Banken, dass da gar nicht mehr so viel Bargeld in den Automaten ist. Ich hatte das letztens gerade mit einem Freund, da waren wir, ich weiß gar nicht, in 3 oder 4 Banken, der hat kein Bargeld bekommen.
Oh Gott, gruselig. Ich
Ja.
finde das echt ganz gruselig.
Ja, und dann denke ich mir, gerade jetzt, ich sag mal, in so einer Stadt hier wie Hamburg, ne, ich sag mal, wenn das auf dem Dörben passiert, dann ist ja auch nochmal, wo du denkst, naja, gut, komm. Ne? Weil jetzt irgendwie Teiltag sind sie jetzt alle los oder so, aber wenn du jetzt hier in Hamburg, dann denke ich mir so, das ist schon krass. So. Und ja, da denken die Leute aber auch gar nicht so richtig drüber nach, also warum das so ist, woher das kommen könnte. Und als ich noch im Supermarkt gearbeitet habe, dachte ich so, du hast doch mal einen Euro in der Tasche für so eine Packung Kaugummis, verdammte Axt. Kann man sagen, dass du das alles irgendwie mit Karte bezahlst?
Nein, ich finde beides wichtig und richtig, weißt du? Ich finde einfach, es sollte jeder die Wahl haben. Wenn ich den Kaugummi für einen Euro mit Karte zahlen will, will ich da keine Diskussion haben, genauso wie wenn ich was Hochpreisigeres bar bezahle. Also
Ja.
das muss irgendwo, ich mag diese Varianz an Möglichkeiten. Und das, also jeder, der mir auf Instagram folgt, weiß das ja auch, dass ich ein riesengroßer Fan von breit aufstellen und Diversifikation bin und das halt auch bei Zahlungsmöglichkeiten. Ich finde es
Ja.
einfach immer gut, dass man viele Möglichkeiten hat.
Das auf jeden Fall. Also, dass man jetzt wirklich sagt, okay, ich habe jetzt mein Portemonnaie vergessen, ich hole jetzt mal mein Handy raus und zahle mal mit Apple Pay, weil das Handy hast du ja meistens in der Tasche. Ne? Das ist schon sehr, sehr geil. Aber so mit gar kein Bargeld in der Tasche irgendwie und alles nur mit Karte bezahlen, das finde ich halt wiederum auch so ein bisschen, wo ich denke so, ich weiß nicht,
Gruselt mich auch der Gedanke.
Das ist so, da sind wir wieder beim Thema Abhängigkeit. Also ich könnte nicht, ich würde im Leben nicht ohne Bargeld aus der Tür gehen. Weil so Technik kann ja auch mal ausfallen. Und dann stehst du da im Supermarkt und kannst deinen Einkauf nicht bezahlen. Also,
also ich mache auch überwiegend so, zumindest den kleinen Kram mache ich überwiegend alles bar. Ja. Naja, jeder wie er möchte. Es ist ja schön, solange es jeder machen kann, wie er möchte. Und es nicht als das eine verboten wird.
Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Aber es war schon immer mehr so zu beobachten, dass die Leute ja wirklich alles, so eine Banane oder so. So. Aber ja, da hast du natürlich auch recht, dass man die Entscheidung ist natürlich gut, dass man die hat.
Das stimmt.
So, ja. Mal unsere nächste Frage, also was und wann war so dein erster Nebenjob? Oder dein erster Minijob, kann man ja auch sagen, ja.
Also jetzt mal abgesehen von so Hausordnung machen für Mutti für 2 Mark in der Woche. So die Kinderjobs, die glaube ich jeder mal hat. Oder ich habe als Kind auch viel gebügelt, weil meine Mutti da keinen Bock drauf hatte. Oder habe ich irgendwie, was weiß ich, pro Hemd 1 Mark bekommen oder so. Oder 50 Pfennig, ich weiß es nicht mehr. war mein erster richtiger Ferienjob tatsächlich auch an der Tankstelle. Also die Tankstellenkarriere begann bei mir unheimlich zeitig. Das waren so schöne Sachen wie das gesamte, es war eine Autobahntankstelle und so wie früh das Gelände ablaufen, um dort Müll einzusammeln. Und ich erinnere mich da noch an eine Szene, wo ich so eine vollgekotzte Kotztüte einsammeln musste. Also ich hatte sehr geile Jobs. Ja, dann habe ich später mit 16 war das, glaube ich, bei Burger King gearbeitet, weil das Also, da habe ich noch in Chemnitz gelebt und da gab es halt Burger King und McDonald's. Und bei McDonald's durfte man erst ab 18 arbeiten und bei Burger King halt schon ab 16. Und während andere noch irgendwie bei der Gebäudereinigung da für 5, 6 Mark die Stunde gearbeitet haben, haben wir schon 11 Mark 20 damals bekommen. Das war mega. Ja, das war so mein erster richtiger Job. Und dann sind wir ja nach Leipzig gezogen, wo ich knapp vor meinem 17. Geburtstag. Und da war ich dann immer in einem Club. Und eines Tages brauchten die halt irgendwie Barpersonal. Und der Türsteher, mit dem ich ja dann, dadurch, dass ich dort jede Woche war, hat mich dann irgendwann angesprochen und meinte, sag mal, hast du nicht Bock, bei uns an der Bar zu arbeiten? Ich sage, ja, klar. Und das war Mitte März. Und dann hatte da halt mein Probearbeiten und dann sollte ich meinen Arbeitsvertrag machen. Und da war mein Chef total erschrocken, dass ich noch keine 18 war. Und ich war dann aber schon über ein Jahr Stammgast. Und ich sage, naja, nächste Woche wäre ich 18, da kann ich dann anfangen.
Mit deinem Türsteher solltest du vielleicht trotzdem noch mal reden.
Also ich nenne den Club jetzt auch nicht. Aber dort habe ich dann viele Jahre gearbeitet und die haben dann immer so mit anderen Clubs zusammengearbeitet und Kooperation gehabt und da habe ich so das ganze Leipziger Nachtleben unterhalten. Und dann habe ich viel als Messehostess gearbeitet. Das war auch unheimlich witzig, weil das ging los, so klassisch Automesse, ne? Die nette Hostess, die da am Auto steht. Ich habe aber auch auf der Brauereimesse gearbeitet. Das war mega, den ganzen Tag Bier ausgegeben. Dann auf irgendwelchen Elektromessen und Immobilienmessen. Naja, da kochst du Kaffee und verteilst Flyer, war nicht so spannend. Und ich habe aber auch mal auf einer Orthopädiemesse gearbeitet und war dort Model für Stützstrümpfe.
Geil.
Ich habe echt einige witzige Sachen durch. Dann habe ich in Leipzig, unweit vom Porsche Center, gewohnt und habe dort in dem Porsche-Werk gearbeitet, habe so Werksführungen gemacht und war unter anderem bei der Vorstellung des neuen Panamera, haben die verhältnismäßig große Mädels gesucht, haben uns dann noch so eine übelste Turmfrisur oben auf den Kopf gezimmert, um dem Publikum zu zeigen, und wir hatten auch alle so fast 20 cm High Heels an, um dem Publikum zu zeigen, dass auch so große Menschen in den Panamera passen. Und das war einer meiner geilsten Jobs. Da wurden wir irgendwie 4 Stunden lang gestylt. Dann sind wir auf die Bühne, einmal ums Auto gelaufen, sind eingestiegen und wurden mit dem Auto von der Bühne gefahren. Und dafür habe ich 25 € die Stunde bekommen. Das war damals echt mega. Ja. Und was ich auch noch viel gemacht habe früher, waren Aktionärshauptversammlungen tatsächlich. Dort das Ganze, naja, zum einen die ganze Einlasssituation, das ist ja wie am Flughafen mit solchen Schleusen, wo alle durch müssen und ihre Tasche scannen müssen. Und zum anderen halt auch so die ganze Wegbereitung, so Informationen, wenn jemand sagt, ja, wo geht's denn hier zur Toilette, wo ist denn das Buffet und so weiter. Also dort auch so klassisch als Veranstaltungshostess. Das war aber echt hart. Da sind wir nachts in Leipzig losgefahren, sind nach München gefahren, haben uns um 4 Uhr früh auf einem Rasthof umgezogen, haben 6 Uhr gestartet und teilweise, gerade bei Siemens, ging das wirklich bis 24 Uhr. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Also das war hart. Und dafür gab es irgendwas zwischen 6 und 8 € die Stunde. Also das war
Wow.
so mit das Härteste. Aber das war halt sehr, sehr spannend. Ihr habt da unter anderem die Hauptversammlung von Ifinien damals mitgemacht, wo die gerade zum Penny-Stock verkommen sind. Und da gab es natürlich richtig Tumult. Da gab es einige Streitgespräche. Aber ich steckte damals noch nicht so tief in der Materie drin. Ne? So von daher, heutzutage hätte mich das viel mehr interessiert.
Ja, aber das stelle ich mir auch sehr spannend vor und war ja irgendwie unterbewusst auch wieder so eine Berührung mit dem Ganzen, ne? Dass man gesagt hat, okay, man war eigentlich schon dabei, obwohl man noch gar nicht wusste, dass man dabei ist. Und
Ja.
das ist auf jeden Fall spannend. So, mein erster Film.
Ich habe halt wirklich von allen großen Unternehmen die Hauptversammlung mitgemacht. Von Siemens, von Porsche, von VW, von, oh, was war denn das alles? Oh, super viele Firmen, halt Infineon, Linde, Wacker Chemie. Also es war eigentlich total interessant. Man hätte viel, viel intensiver zuhören müssen damals. Ja, was wolltest du sagen, dein Job?
Ja, mein erster Ferienjob oder mein erster Ferienjob war tatsächlich in der Gurken- und Senffabrik am Fließband.
Auch
Für, ich
geil.
weiß, für, ich glaube auch, was 8 Mark die Stunde oder so. Und dann wirklich auch komplett die kompletten Sommerferien durchgearbeitet,
Wow.
für ein Fahrrad. So, weißt du, weil ich ein neues Fahrrad haben wollte. Ich weiß gar nicht, wofür ich das Geld noch ausgegeben habe. Wahrscheinlich sowas wie Handyguthaben, Zigaretten. So Blödsinn halt, aber damals habe ich halt auch noch geraucht. dummerweise. Und ja, das war schon hart, aber es war halt auch wirklich sehr lehrreich. Und wir haben wirklich von den ja, Betreibern dort Komplimente bekommen, weil es haben natürlich mehrere Schüler gemacht. Und bei uns war das so, wir waren immer pünktlich, wir waren immer zuverlässig, wir haben nicht rumgeheult, wir haben jeden Tag die 8 bis 10 Stunden durchgezogen, ohne Wenn und Aber. Und
Sehr gut.
haben wir auch wirklich gutes Feedback bekommen, da war wirklich sehr stolz auf uns. Aber das ist auch was ich von zu Hause mitbekommen habe, so Disziplin, ne?
Ja.
So,
Und vor allem
also
mega cool,
Disziplin.
dass du das Ziel Fahrrad hattest und dafür halt arbeiten gegangen bist, weißt du? Andere betteln Mami und Papi an und du sagst halt, nö, arbeite ich mir selbst. Das finde ich mega cool.
Ja, also es war zum einen hat es auch Spaß gemacht, weil ich habe es natürlich mit Freunden gemacht, ich habe es nicht alleine gemacht, ne? Also man war ja trotzdem dann mit seinen Freunden zusammen. Man wusste, man kann Geld verdienen und ich war ja nachher bei meinem Papa, ich bin ja bei meinem Papa groß geworden und der hätte sich das alleine gar nicht leisten können. Der war alleine mit 3 Mädchen und
Oh,
so und ich habe auch, aber auch schon früh gesagt, so, ich möchte das doch gar nicht so, ich möchte dem gar nicht auf der Tasche liegen. Ich würd ihn auch heute, wenn ich irgendwas hätte, ich würde ihn auch heute nicht fragen, ob er mir irgendwas geben kann. Ich würde das irgendwie regeln so. Und deswegen, ja, hat halt Spaß gemacht. Und dann bin ich kurz danach nach Hamburg ja gekommen. Und das war auch, das sollte eigentlich auch nur ein Ferienjob werden und ich wollte eigentlich eine andere Ausbildung anfangen damals. Oder hätte sie anfangen können, sagen wir es mal so, aber da war es halt auch schwierig mit Internat und so. Das hätte mein Papa auch nicht bezahlen können. Er hätte es irgendwie gemacht, aber wäre nicht gegangen. Und heute bin ich froh, dass es nicht geklappt hat. Und deswegen war auf jeden Fall in einem Hamburger Büro. Das war ein Tag, da hatte ich mit meinen Zähnen was und die musste ich dann halt auch schon selber bezahlen. Und gedacht so, Mist, war auch gar keine so eine kleine Rechnung. Und genau an dem Tag hat meine älteste Schwester mich angerufen und hat gesagt, du, wir suchen hier in Hamburg bei uns in der Firma noch Leute, die ja, hier so ein bisschen was machen und so ein Ferienjob. Hast du nicht Bock? Ich sag, ja, alles klar. Ich zu meinem Papa gegangen, der natürlich semi-begeistert, ne? Seine kleine Tochter geht in die große Stadt, fand er jetzt nicht so witzig. Ganz weit weg, ne? Ja, und dann war ich 2 Tage da. Dann habe ich das Remittentenregal umgebaut, weil ich das System irgendwie doof fand. Und habe das dann übers Wochenende gemacht. Und am Montag kam dann der Chef an und meinte so, sag mal, wie sieht's denn aus? Willst du nicht bei uns bleiben? Eine Ausbildung konnten die mir leider nicht anbieten, weil die damals jemanden nicht hatten, der so einen Ausbilderschein hatte. Aber ich glaube, ich bin dann ein Jahr geblieben. Bin dann wieder nach Hause, habe gesagt, so Papa, ich ziehe aus. Ich ziehe nach Hamburg.
Krass.
3 Monate hat er nicht mit mir geredet.
Oh, wow.
Er war 3 Monate richtig sauer.
Aber ist doch
Ich
toll,
meine,
wenn das Kind auf eigenen Beinen steht und einen Job hat und arbeiten geht.
schon, aber ich war halt so die Kleinste, ne? Wir hatten halt ein enges Band so und ja, dann bist du halt weit weg, dann kannst du halt nicht so richtig aufpassen und ja, fand er halt so, natürlich hat er sich bestimmt für mich gefreut, aber er fand es halt trotzdem nicht so witzig, wäre es irgendwie die nächst kleinere Stadt gewesen, wo er nochmal mit dem Auto einfach hinfahren können, wäre es vielleicht die eine Sache gewesen, ne? Aber dann direkt so mit 18, tschüss, ganz weit weg. Ja.
Tja, gehört halt zum Erwachsenwerden dazu.
Genau, gehört halt dazu, hat er sich aber wahrscheinlich einfach ein bisschen anders vorgestellt. So, und ja, und so bin ich dann halt auch in Hamburg gelandet, ne?
Krass.
Und
Und seitdem schon, also seitdem immer in Hamburg geblieben.
seitdem in Hamburg geblieben. Also ich kann
Okay.
es mir auch nicht vorstellen, hier wegzuziehen. Also ich habe auch Freunde gehabt, die gesagt haben, die sind halt wieder zurückgegangen, auch in die Heimat. Die haben gesagt, ja, ich fühle mich hier nicht wohl und ja, bauen sich hier nicht so richtig Freundschaften auf und so. Und die Menschen sind ganz komisch. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich habe so ein coolen, lustigen, bunten Freundeskreis, wo wirklich von Banker bis Tätowierer alles dabei ist.
Cool.
Weiß ich nicht. Also woran das liegt. So. Aber ich glaube, ich war auch viel offener als die meisten Menschen. Also ich bin
Ich
auch auf
wollte
jeden Menschen
gerade
zugegangen und habe mit jedem gequatscht und natürlich bist du nicht mit jedem befreundet geblieben.
sagen. Ja, aber es liegt
Aber
immer ein Stück weit auch an jedem selbst. Uns wurde das ja hier auch in der Schweiz gesagt. Wir sind ja jetzt erst kürzlich in die Schweiz gezogen. Und ja, und die Schweizer sind sehr eigen und mit denen kommst du gar nicht in Kontakt. Und ich muss sagen, also durch meinen Job zum Beispiel, ich arbeite ja hier in einem Fitnessstudio, ich habe super viel Kontakt. Das ist jetzt nach gerade mal 3 Monaten natürlich jetzt noch nicht so, dass wir hier ständig uns mit irgendjemandem privat treffen. Aber ich komme mit denen sehr gut ins Gespräch und im Laufe der Zeit werden sich daraus garantiert auch Freundschaften entwickeln.
ja, ebenso, das denke ich mir auch, ne? Wenn man da so ein bisschen offen auch für die anderen Menschen ist, so dann funktioniert das auch. Natürlich hast du auch Leute bei gehabt, die immer noch so dieses Ost-West-Denken hatten und so, aber grundsätzlich gar kein Problem. Und dann nachher in der Ausbildung, da hast du ja auch Leute kennengelernt und ja. Und einige Freundschaften habe ich tatsächlich immer noch seit der Ausbildung.
Voll schön.
Auf jeden Fall. Also von daher, wenn mich auch immer jemand fragt, Mensch, Jana, was ist denn dein Reichtum, sage ich auch mal meine Freunde. Also wirklich meine Gang, so, das ist so meine Leute, das ist
so viel
besser
wert,
geht's nicht. Ja, auf jeden Fall.
Also das ist auch tatsächlich was ich jetzt sehr vermisse durch den Umzug in die Schweiz. So, wie gesagt, die Leute hier sind cool, ich will mich gar nicht beschweren. Aber ich habe halt so einen engen Freundeskreis in Leipzig und boah, das fehlt einem schon.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich bin ja auch immer so im Zwiespalt. Ich habe ja auch noch super, super Freunde in meiner Heimat. Ich war jetzt gerade letzte Woche Donnerstag war ich den ganzen Tag bei einer Freundin, die ich sonst nicht so oft schaffe zu sehen, weil viel zu tun, vier Kinder, zwei Jobs. So, ne? Sie ist halt immer knapp und jetzt war sie halt mal krankgeschrieben und haben gesagt, okay, dann sollten wir das einfach mal nutzen. So. Und kleinen Wirbelwind auch mal zu Gesicht zu bekommen und das war wirklich tatsächlich schön und dann merkt man halt wieder, okay, so diese Verbundenheit, also dass man halt hin und wieder auch so ein bisschen zerrissen ist. Man denkt so, man ist den richtigen Weg gegangen, auf jeden Fall, aber es gibt halt Menschen, die man sehr, sehr, sehr vermisst und denkt so, die einfach mal öfter auch einfach spontan auf einen Kaffee sehen, wäre schon cool.
Das stimmt, aber ja, du kannst halt nicht alles haben, ne? Musst versuchen irgendwie, das trotzdem irgendwie unter einen Hut zu bekommen, wenn auch nicht jede Woche.
Es gibt Videotelefonie. Das Leben ist heute so einfach geworden. Das ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn man sich sieht und sich mal einen Arm nehmen kann, aber man kann sich sehen und das ist halt auch.
Es hilft schon schön. Mal, genau.
Auf jeden Fall. Also mal die Stimmung, jemand anderes zu sehen, ne, das ist schon. Ja. Gut, aber jetzt kommen wir so ein bisschen vom Thema ab. Genau, wir waren ja vorhin bei dem Thema Tankstelle und da habe ich mich gefragt, wie ist es dazu gekommen, dass du warst ja Besitzerin einer Tankstelle. Nennt man das Besitzerin oder wie heißt das?
Besitzerin, nicht Pächterin. Also Pächterin. Die Tankstelle selber hat mir nicht gehört. Ich habe sie quasi geleitet. Also mir hat das volle unternehmerische Risiko gehört, aber nicht die Immobilie.
Okay.
das ist tatsächlich familiär gewachsen. Mein Papa war irgendwie, Gott, nach der Wende war der erst bei Zimbro hier, diese Wurstfabrik. Da im Außendienst und ist dann aber direkt danach in die Mineralölbranche gewechselt und hat dort immer Bezirksleiter, Vertriebsleitung und dieses ganze Standortmanagement gemacht. Und meine Mutti hat dann 2001 eine Tankstelle übernommen, weshalb wir auch von Chemnitz nach Leipzig gezogen sind. Und da habe ich ja seit Anfang an, also seit 2001, wo sie die übernommen hat, immer mitgearbeitet. So neben der Schule, neben der Ausbildung, wenn meine Eltern im Urlaub waren, habe ich den Laden geschmissen. Also das habe ich so quasi ab 17 einfach mitgelernt. Und habe dann erstmal mein eigenes Ding gemacht, habe eine Ausbildung gemacht für Assistentin für Hotelmanagement, war im Rahmen dieser Ausbildung ein halbes Jahr in Südafrika, bin dann komischerweise in einem Architekturbüro gelandet. Habe 3 Jahre in einem Architekturbüro gearbeitet und dort war ich dann aber so ein bisschen unzufrieden, weil ich gemerkt habe, ich kann mich hier nicht weiterentwickeln. Ich war dann gerade 24 und habe halt gemerkt, okay, die einzige Möglichkeit wäre ein Architekturstudium gewesen. Das hat mich aber so gar nicht interessiert. Und das, was ich dort gemacht habe, war ja eigentlich so das ganze Kaufmännische. Und da gab es aber nicht mehr als das, was ich gemacht habe. Ich habe mir in den 3 Jahren quasi alles angelernt und ja, dann dachte ich mir so, naja, mit 24 kannst du jetzt hier nicht auf dem Zenit deiner Karriere angekommen sein. Du willst dich ja irgendwie weiterentwickeln, auch monetär, weil da wäre halt auch nicht mehr viel gegangen. Und ja, da hatte ich mich dann so ein bisschen umgeschaut, was mich interessieren könnte und hat ein paar Bewerbungen losgeschickt, aber da war alles nichts dabei. Mein Vater hat es dann natürlich mitbekommen, dass ich da gerade so ein bisschen in der Neufindung bin. Und da wurde diese Tankstelle halt frei und er sagte zu mir so, ja, du weißt doch, wie es geht. Mach halt. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, du bist jetzt 24, Worst-Case-Szenario, du fährst die Bude richtig an die Wand. Damals waren es ja noch 7 Jahre Privatinsolvenz, bist du mit Anfang 30 auch wieder durch. Und dann dachte ich, okay, das Worst-Case-Szenario ist jetzt nicht so schlimm, das machst du. Und dann habe ich mit 24 den Laden übernommen, mit insgesamt 8 Mitarbeitern damals, die alle älter waren als ich. Ja, war spannend. War auf jeden Fall eine mega Herausforderung. Also ich habe da super viel gelernt und bin natürlich irre dran gewachsen, wenn du mit 24 in so eine Führungsrolle geschmissen wirst und gleichzeitig aber ja nicht nur die Führungsrolle hast, sondern halt auch das die gesamte BWL, die gesamte Unternehmensführung. Also du machst ja alles von heute auf morgen. Und das war schon krass. Und das hat mich natürlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung enorm nach vorne gebracht. Und das habe ich ja dann insgesamt 12 Jahre gemacht, bis ich Mitte 21 mir gesagt habe, nee, ich will das alles nicht mehr. Da war mein Mann aber noch dagegen, dass ich das aufgebe, weil es halt auch wirklich gut lief. Und Ende 21 hatte ich ihn dann soweit, dass wir das Ding aufgeben. Und da habe ich dann ein paar Tage vor Weihnachten meine Kündigung geschrieben. Zu Ende März. Ich hatte ein Vierteljahr Kündigungsfrist. Also ich hatte noch so einen alten Vertrag mit einer kurzen Kündigungsfrist. Und die haben mich dann aber gefragt, ob ich nicht noch ein bisschen länger machen könnte, das in Ruhe Nachfolger finden. Und im Endeffekt habe ich dann am 21.04. letzten Jahres, also vor ziemlich genau einem Jahr, die Tankstelle wieder abgegeben. Nach 12 Jahren, 3 Monaten und 3 Tagen.
Ja, es ist schon verrückt, wenn man sich das mal so anhört, wie sich das alles so für dich ergeben hat auch. Ne? Das ist auch total spannend.
Ich, ja, mal. Ich bin wirklich immer meinem Herzen gefolgt, meiner Intuition. Also ich habe auch ganz viele Entscheidungen in meinem Leben aus dem Bauch heraus getroffen. Im Endeffekt, ich habe ja 2012 Pole Dance für mich entdeckt, so als Hobby. Fand das total stark, habe das dann gemacht, wollte dann unbedingt, wo ich das dann ein bisschen besser konnte, wollte ich dann unbedingt Trainerin werden. Das habe ich dann 2015 auch geschafft. Und die Jungs, denen dieses Pole Dance Studio unter anderem gehörte, das war ein Teil von einem Personal Training und so Bootcamp bieten die an. Also die haben ganz viele verschiedene Dinge angeboten. Die haben dann kurz darauf zu mir gesagt, Mensch, du machst das gut, deine Kurse sind beliebt, und haben halt mitgekriegt, dass ich auch diese unternehmerische Denke habe, weil ich halt schon Unternehmerin war. Die sagen, willst du uns nicht diesen Teil der Firma abkaufen und das selber machen, weil die sich damit nicht mehr identifizieren konnten. Mhm. Und da dachte ich mir so, geil. Ich wollte die ganze Zeit ein Pole-Dance-Studio gründen, aber komplett von Null beginnen ist es halt schwer. Ich dachte, jetzt übernimmst du hier einen funktionierenden Laden. Und im Endeffekt das, was wir dort besprochen haben, da würde ich, jeder, der mir das sagt, würde ich sagen, bist du bescheuert, das kannst du nicht machen. Die haben mir so ein bisschen ihre Zahlen zusammengeschrieben, mehr oder weniger gefühlt auf einer Serviette. Es klang für mich schlüssig und ich bin komplett ins Vertrauen gegangen. Es gab keinen Notarvertrag, es gab einen stinknormalen Kaufvertrag über diesen Firmenanteil, und ich habe denen im Endeffekt vertraut. Ich hatte ein saugutes Gefühl, aber das ist wieder dieses, ich kann relativ gut auf mein Bauchgefühl hören, und ich habe halt gemerkt, die Zahlen sind in sich schon schlüssig, ohne das jetzt bis ins tiefste Detail mit einem Steuerberater alles durchzurechnen. Ich habe es gemacht, es ging auf, es hat genau funktioniert, wie die es mir gesagt haben. Ich konnte es auch noch ein Stück nach vorne pushen. Habe das 3 Jahre lang gemacht und musste es dann aber aus gesundheitlichen Gründen wieder aufgeben, weil das Pole-Studio und die Tankstelle zusammen, das habe ich gesundheitlich nicht geschafft. Aber das sind so eine Sachen, wo viele sagen, Gottes Willen, mit 24 eine Tankstelle übernehmen, dann noch ein Pole-Dance-Studio nebenbei, bist denn du verrückt? Ja, bin ich. Ist aber gut so.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja eine Geschichte, die können ja auch nicht viele vorweisen. Und jetzt gerade, wo du sagst, auch Bauchgefühl, ich habe wieder gemerkt, so die 20 Jahre in meinem letzten Job, das war halt auch Prägung, ne? Also ich, wie gesagt, mein Papa hat mir auch so Disziplin beigebracht und ja, nicht immer so, ich sag mal in Anführungszeichen, ne? Nicht rumjammern so und einfach durchziehen, und man muss halt auch mal Sachen machen, die nicht so Spaß machen und so. Mhm. Ne, sowas halt, ich meine, hat er ja nicht ganz unrecht. Ich meine, es scheint nicht jeden Tag die Sonne und es macht nicht alles Spaß und ist nicht alles gut.
Mal ja. Ne? Aber wenn du jeden Tag mit Bauchschmerzen auf Arbeit gehst, solltest du es ändern.
Genau, aber es waren jetzt nicht so Bauchschmerzen, aber dass ich gedacht habe, ey, ist das, also noch 30 Jahre körperlich und mental, also der Gedanke alleine, da, bei dem Gedanken wurde mir irgendwie schlecht.
Was hast du gemacht? Einzelhandel, ne?
Einzelhandel, genau. Also ich wurde ja toll ausgebildet, muss ich sagen. Also die Ausbildung damals im Einzelhandel, das war noch minimal, war super, hat mega viel Spaß gemacht. Mein erster Chef, der war auch, also bei dem habe ich auch wirklich viel gelernt. Definitiv, das war selber auch jemand, der hat angepackt von morgens bis abends, der war sich selber für keine Arbeit zu schade und war auf jeden Fall ein super Vorbild, und das ging auch so weiter, aber ich habe dann so, also es war eigentlich schon so die letzten, ja, ich würde jetzt einfach sagen, 5 Jahre schon. Also ich habe da wirklich lange mit dem Gedanken gekämpft, tatsächlich. Dass ich gedacht habe, ja, irgendwie gefällt mir das alles nicht mehr und auch so körperlich. Und dann kam halt noch Corona und dann die Menschen, wie die alle ausgerastet sind, wie die alle den Supermarkt halt als Spazierfläche genommen haben, weil sie einfach nirgendwo anders rein konnten und dann zu 5 oder zu 6 mit der ganzen Familie einkaufen gekommen sind und so die Kinder alle mitgeschleppt haben und so. Ich dachte, ich verstehe es, ne? Du willst nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen. So. Aber dass über uns als Mitarbeiter so gar nicht nachgedacht wurde und gefühlt, also so oft die Leute so eng um mich rumstanden, dass ich nicht mal mehr die Kühlschranktür aufmachen konnte, um da Ware reinzupacken und solche Sachen. Ich dachte so, ich schaffe das mental, ich schaffe das nicht mehr. Also auch wenn man die Leute angesprochen hat, also du wurdest auch so oft wegen irgendwelchen Sachen angeschrien und dann dachtest dir so, dein Ernst? Ich bin in der gleichen beschissenen Lage wie du. Nur, dass ich.
Das vergessen ganz viele.
Ja, nur, dass ich halt nicht ins Homeoffice kann oder so. Ich muss herkommen. Ich muss zwischen den Feiertagen arbeiten und. Das waren halt auch Sachen, wo ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr. Oder mein 6 Wochen Urlaub fürs ganze Jahr vorplanen und alles solche Geschichten. Also, ich verstehe, warum es gemacht werden muss. Ja. Aber es war halt einfach nicht mehr mein Lebensmodell. Und es war halt immer mehr und immer mehr. Das kam immer mehr, dass ich dachte, so nie. Ich will das nicht mehr, aber ich wusste halt auch immer die ganze Zeit nicht, was will ich stattdessen machen? Was interessiert mich überhaupt, ne? Das war halt die andere Seite. Ich denke so, ja, jetzt einfach in die Arbeitslosigkeit springen. Ist auch nicht gemein. Ne? Und hab dann aber immer, also auch durch andere, dass die Leute mal zu mir gesagt haben, Mensch, Jana, Finanzen. Und ich so, ja, Social Media. Ich so, ach, ich hab keine Ahnung davon. Und
kann man ja lernen.
Kann man lernen.
Auf jeden Fall. Hast du ja offensichtlich gelernt.
Also ein bisschen, ich denke auch, es ist immer noch so Luft nach oben, aber das ist auch so ein persönliches Ding bei mir. Also Perfektionismus ist halt auch nochmal so eine Geschichte. Ne, konnte ich schon einigermaßen ablegen, aber manchmal denke ich, Mensch, Jana, hättest du aber nochmal so und so machen können. Naja.
Ja, aber ist ja normal. Ich meine, irgendwie höher, schneller, weiter, besser geht immer. Ne? Also ich meine, es gibt ja kein Limit, von daher. Aber trotzdem mit solchen Sachen schon mal rausgehen, auch wenn es halt noch nicht perfekt ist. Das ist halt so dieses. Und da sind wir auch wieder beim Mut. Einfach mal machen. Einfach mal auf den Bauch hören und loslegen. Deshalb nicht gleich unbedingt alles andere beenden. Ne? Das gerade bei dieser Sache. Ich habe einen Angestelltenjob, will in die Selbstständigkeit starten, habe aber vielleicht noch gar nicht so wirklich Ahnung, wohin die Reise geht. Dann bleib halt erstmal im Angestelltenjob. Dann reduziere vielleicht erstmal Stunden, baut dir das parallel auf. Also man muss ja nicht immer gleich ins volle Risiko gehen. Habe ich öfters gemacht, aber ich bin da ja eh auch ein bisschen extremer Mensch. Aber dieses einfach viel zu viele Menschen durchdenken Sachen, zerdenken Sachen, bis sie so viele Sachen dagegen gefunden haben, dass sie es nicht mehr machen und beerdigen regelmäßig ihre Träume. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schade. Wo ich sage, nee, dann fang doch im Kleinen an. Starte doch erstmal irgendwie, weil heutzutage gibt es halt so viele Möglichkeiten. Gerade durch Social Media kann ich ja zu jedem erdenklichen Thema irgendwas machen. Wenn ich gern backe, dann backe ich halt mal vor der Kamera und dann versuche ich halt mal die Dinger irgendwie zu verkaufen, die ich da backe. Ne? Also es ist ja für, die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man so, also ich denke manchmal, ich komme auch aus so einem, ja, mein Horizont war manchmal sehr klein. Ich habe durch andere erfahren, auch was es so für Sachen gibt. Ne? Und ich denke mir immer so, wow, warum bin ich da mal so ein Spätzünder? Warum checke ich das immer alles erst, weißt du, wenn das schon fast wieder vorbei ist? Aber das, ja, das Thema Finanzen war halt immer so, ja, es war halt immer unterschwellig dabei. Dass ich den Leuten halt auch wirklich immer gesagt habe, hier, guck mal, was weiß ich, ETF XY, guck mal, da und da kannst du schon mit einem kleinen Betrag anfangen. Guck mal, es ist total easy, sich bei dem und dem Broker anzumelden und ich zeig dir mal, wie das geht und so. Und das habe ich halt alles so nebenbei immer gemacht, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Für mich war das kein Stress, auch wenn ich manchmal stundenlang an so einer Präsentation gesessen habe. Aber es hat mir einfach Spaß gemacht und ich habe mich immer gefreut, wenn jemand anders gesagt hat, hey Mensch, super, ich hast du voll gut erklärt, habe ich total super verstanden. Und bis dann mal so auch Freunde auf mich zugekommen sind, das haben Jana, sag mal, warum verdienst du da eigentlich kein Geld? Also du machst hier das und wir freuen uns und es ist schön so, ne? Aber verdien doch mal Geld damit. Du investierst so viel von deiner Lebenszeit. Und ich dachte mir so, stimmt eigentlich. Warum eigentlich nicht?
Das ist total interessant, was du sagst, weil das ist auch so ein Mindset-Ding, dass viele immer noch so drin haben, ja, Geld verdienen muss hart sein, muss anstrengend sein. Und dass Dinge, die einem ja besonders Spaß machen, besonders gut liegen, die macht man halt einfach so und die strengen halt nicht an. Nee, die machen Spaß. Und irgendwie hat man dann so in sich drinne, naja, dann kann das ja, kann ich dafür ja kein Geld verlangen. Doch, kannst du, weil gerade wenn es dir Spaß macht, gerade wenn es dir leicht fällt, machst du es doch gut. Und
Ja,
dann
genau,
bist du dem
ne?
anderen doch oh, was wert. Oder solltest du was wert sein?
Ja, ganz genau. Also, dass man das halt auch merkt und dass die Leute immer gesagt haben, Jana, sobald du über Finanzen redest, da leuchten die Augen, ne? Also egal, in welche Richtung das ging, ja, das ging halt los. Also ich, und dass sich das auch aus Gesprächen ergibt. Also letztens hatte ich zum Beispiel so eine Situation, meine ehemalige Arbeitskollegin, die bis vor kurzem noch Azubine bei uns war. Die hat mir dann auch erzählt, dass sie sich jetzt, ich weiß nicht, 20 ist jetzt, glaube ich, geworden. Sie hat halt auch schon Rückenprobleme und so. Und dann hat gesagt, Mensch, und vielleicht falle ich jetzt länger aus und das haben sie diagnostiziert und so. Und dann habe ich gesagt, du Mensch, ne, ruf doch mal Mama an und frag mal, ob sie für dich so schon als Kind vielleicht eine BU abgeschlossen hat. Es gibt ja einige Berufsunfähigkeiten, die kannst du ja noch bis ins Alter, bis 30 und so mitnehmen. Frag sie doch einfach mal, weil wenn du wirklich länger ausfällst, ist das wichtig. Ja, oder gucken, ob sie generell so Krankentagegeld oder irgendwas für dich abgeschlossen hat. Frag einfach mal nach. Ja, ich glaube nicht. Ich sage, ja, aber weißt du ja nicht so, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, Eltern erzählen das ja gar nicht immer. Oder vergessen das einfach selber, haben es irgendwann mal abgeschlossen, als das Kind klein war. Und hat es dann laufen lassen und guckt, aber schon seit 20 Jahren irgendwie nicht mehr in den Ordner geguckt oder so. Ne?
Ja, und mittlerweile ist eine schöne Summe
Ja,
drin.
genau. So, und das wissen dann viele auch nicht. Und hat sie auch gesagt, Mensch, ja, danke, gut, dass du das sagst. So, ne? Und da merke ich halt einfach, dass das macht mir halt Spaß, aber es muss halt auch ja so aus dem Gespräch erfolgen. Also ich bin zum Beispiel so Kaltakquise und so, das ist gar nicht so mein Ding, ne? Also Leute einfach random ansprechen und so. Aber wenn die zu mir kommen und mich dann was fragen und ich kann da drauf reagieren und kann sagen, hey, die und die Option hast du das und das können wir machen mit den Mitteln, die du gerade zur Verfügung hast. Und die Leute, die dann halt dankbar sind und man das Gefühl hat, man hat da auch wirklich geholfen. Also der andere hat da auch was von. Dann macht es schon Bock und es war halt nicht so ein körperlicher Aufwand einfach, ne? Also die letzten 20 Jahre haben mich ja körperlich auch einfach ja, kaputt gemacht, wäre jetzt übertrieben, aber schon was mit mir gemacht und ja,
Und das
gerade
Schöne ist
Rücken und so,
ja,
ne?
wenn du es gut machst, spricht sich das ja auch rum und dann brauchst du auch keine Kaltakquise, weil dann kommen die Leute von dir, von sich aus zu dir.
Das auf jeden Fall, aber es dauert halt, ne? Weil
Klar.
ich halt auch nicht so jemand bin, wie gesagt, der. Also ich erzähle das dann schon, was ich so mache, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme. Und ich glaube auch, ich bin offline tatsächlich besser als online. Aber ja, das dauert. Aber das waren ja alles Sachen, bevor ich mich für die Selbstständigkeit und das Kündigen entschieden habe, war mir das ja bewusst. Ich wusste ja, okay, das wird nicht direkt losgehen. Geld ist nicht der deutsche Lieblingsthema. Auch wenn sich da schon einiges ändert, aber es ist immer noch so, dass viele da nicht so drüber sprechen, auch nicht über ihr Gehalt und so weiter und so fort. Und ja, dass da ein bisschen Arbeit auf mich zukommen wird, das war mir schon klar. Und mir macht halt auch das Netzwerken Spaß. Also, wie viele Leute ich in letzter Zeit auch einfach kennengelernt habe. Und die Leute merken halt auch, okay, wenn sie mit Jana sprechen, ich hätte jetzt nicht immer einen Hintergedanken. Und ja, ich kann dann halt auch einfach sagen, also was mir auch an dem Job Spaß macht, ist, du lernst halt wirklich so viele Menschen aus so vielen Berufen kennen. Und wenn ein anderer Kunde vor dir sitzt und sagt, ich brauche jetzt mal jemand anders für, keine Ahnung, ich muss irgendwas in meinem Dach reparieren oder in meinem Haus oder mein Auto ist kaputt gegangen oder was weiß ich, dass man sagt, hey du, ich kenne da jemanden, der arbeitet in der Werkstatt XY, fahr doch mal vorbei, weißt du? So.
Kannst die Menschen verbinden, ja, das
Genau.
ist immer mega. Das mag ich
Das
auch total.
ja, und das liebe ich halt einfach, dieses Netzwerk, dass du untereinander dir auch einfach helfen kannst und dass am Endeffekt dann auch irgendwie alle was davon haben und man diese Empfehlungen ja auch rausgibt, weil man den Menschen ja auch kennt und das wirklich von Herzen macht und so. Das ist auch so eine Seite daran, die ich sehr, sehr cool finde.
Ja, und die auch
Definitiv.
wichtig ist. Ein gutes Netzwerk ist so viel wert.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn es von Herzen kommt, ne? Also wenn es jetzt nicht
Ja.
so ist, dass man weiß, okay, natürlich ist Netzwerk auch, dass man weiß, okay, man hat da was von, der andere hat da auch was von, so, ne? Aber es sollte schon auf ehrlicher und auch ja, freundschaftlicher Ebene vielleicht jetzt nicht. Du kannst ja nicht mit jedem irgendwie befreundet sein, ständig im Kontakt. Das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber ja, einfach dieses ja, miteinander verbunden sein. Und das ist schon
Genau.
cool. Das ist was mir auch super Spaß macht.
Das stimmt.
Ich sehe gerade, wir sind ja schon bei einer Stunde. Ja. Aber wir wussten ja, wenn wir ins Reden kommen, ja, dann.
Das ist ja auch, nicht so schlimm. Dann machen wir das Finanz- und Aktienthema einfach nochmal in einer anderen Folge.
Das machen wir. Genau, also ich habe kein. Oh Gott, guck mal, jetzt fängt es schon an zu stottern hier. also wir können ja auch schauen, dass wir entweder jetzt die Fragen schon mal durchsprechen und ich das dann cutte, oder wir sagen einfach, wir machen nochmal nächste Woche einen Termin oder so und schnacken dann weiter. Ich weiß nicht, wie dein Terminplan heute noch aussieht.
Ich muss dann halt mal mit dem Hund raus. Von daher, lass uns vielleicht nochmal einen neuen Termin machen. Du hattest noch hier Vorteile und Nachteile von der Selbstständigkeit.
Genau.
Dann machen wir das noch, weil das passt ja jetzt einmal gut dran. Und das ganze Aktien-ETF-Thema machen wir dann einfach beim nächsten Mal. Würde ich vorschlagen.
Das machen wir.
Das okay. Dann willst du mich das nochmal fragen und es dann rausschneiden, oder?
Wir lassen das, also so wie es jetzt ist, das lassen wir immer, Authentizität. Aber genau, also dadurch, dass du ja schon selbstständig warst oder mehr, also mit in mehreren Branchen, sag ich mal, und ich finde auch immer, dass es wichtig ist, dass man den Leuten halt auch mal ehrlich sagt, hey, wie schon von immer erwähnt, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, Zuckerschlecken. Ja? Es hat auch andere Seiten und es ist halt auch wichtig, das mal zu erwähnen, nicht um Angst zu machen, sondern einfach mal, um die Leute nicht vielleicht unbedingt das Messer rennen zu lassen. Dass dir, was würde dir jetzt schon spontan einfallen, was du sagst, was sind auf jeden Fall Vorteile und was sind aber auch Nachteile, über die man mal sprechen muss?
Verrückterweise sind das fast immer die gleichen Dinge, ne? Also zum einen, was mir so vom Gefühl her am Selbstständigsein, am Unternehmersein so gut gefallen hat, ist einfach dieses, dass ich weiß, wofür ich es mache, dass ich es in erster Linie für mich mache und nicht um die Träume von anderen zu verwirklichen. Aber gleichzeitig hast du dadurch natürlich auch viel, viel mehr Verantwortung, nimmst auch viel mehr, sag ich mal, mit in den Feierabend, mit nach Hause. Du kannst halt nicht so gut abschalten, wie wenn du als Angestellter abends einen Laden verlässt und nach Hause gehst. Sicherlich gibt es da auch immer wieder Situationen, die du mit nach Hause nimmst, aber als Selbstständiger ist es halt durchaus mehr und auch mehr so Existenzfragen, ne? Gerade wenn es schlecht läuft. Dann dasselbe ist halt mit dem Geld. Wenn es gut läuft, kommt natürlich mehr bei dir an als im Angestelltenverhältnis. Ist ein absoluter Vorteil. Wenn es schlecht läuft, hast du aber ein richtiges Problem. Und du hast ja auch in der Regel nicht diese Absicherung, wie wenn du halt gekündigt wirst, dann bekommst du wenigstens jahrelang Arbeitslosengeld. Als Unternehmer in der Regel nicht. Dann musst du halt sehen, wie du kommst. Und was halt noch sowas ist, ist zum einen diese Freiheit, diese Entscheidungsfreiheit, dass du halt nicht fragen musst, wann mache ich Urlaub oder kann ich heute mal zeitiger gehen? Wenn ich 14 Uhr gehen will, dann gehe ich 14 Uhr. Aber dasselbe ist halt, wenn ich 14 Uhr gehen will und es passiert gerade irgendwas, halte ich ja meinen Kopf hin. Also kann es sein, ich gehe trotzdem erst 17 Uhr, egal ob mir das ein Chef sagt oder nicht. Mhm. Und beim Urlaub ist halt auch so, wie oft hatte ich Urlaub geplant und dann ist genau in der Woche ein Mitarbeiter krank geworden und ich konnte doch nicht in den Urlaub fahren. Also das hatte ich regelmäßig. Und bei mir war es nun ganz schlimm, diese 24-Stunden-Bereitschaft. Ne? Ich war halt immer erreichbar. Man muss dazu sagen, ist natürlich jetzt auch was anderes, ob du zum Beispiel ein Architekturbüro hast oder eine Werbeagentur oder halt eine Tankstelle, die fast rund um die Uhr offen hat, wo du viele Mitarbeiter hast, die aber auch immer alleine sind. Wenn da einer ausfällt, musst du zwangsläufig einspringen. Und ich war von 4 bis 22 Uhr während der Ladensöffnungszeiten für meine Mitarbeiter erreichbar, weil wenn irgendwas nicht geht, Stromausfall, Kassenausfall, muss ich ja reagieren. Und nachts wurde ich ganz oft angerufen. Ich hatte insgesamt 8 Einbrüche in diesen 12 Jahren. Dann wirst du halt früh um 2 und 3 vom Wachschutz angerufen und fährst halt los. Und das, was dich dann nach so einem Einbruch erwartet, ist halt auch, also bei mir war die komplette Glasfront zerdämmert. Überall lagen kaputte Getränke, Glasscherben, alles. Also du räumst ja dann erstmal 2, 3 Tage gefühlt den Laden wieder auf. Und das sind halt alles so Sachen, diese permanente Bereitschaft, dieses immer verfügbar sein, das ist auch das, was mir dann am Ende, ich will nicht sagen, kaputt gemacht, das wäre auch in meinem Fall übertrieben, aber was mich dann einfach so ausgelaugt hat, dass ich gesagt habe, jetzt reicht's. Ich war 12 Jahre lang schön, ich bereue nichts, das war wirklich cool, ich hatte auch ein geiles Team, ich habe auch gutes Geld verdient, aber irgendwann war dieser Tropf einfach so ausgelutscht, dass ich gesagt habe, nee, ich will in meinem Leben auch mal noch was anderes als nur dieses Geschäft. Das muss man sich halt immer überlegen, ne? Das klingt immer erstmal alles ganz toll, oh, die Freiheit und die Unabhängigkeit. Naja, ganz so ist es nicht.
Genau, also da hängt ja wirklich viel dran und auch so einen guten Mitarbeiterstamm aufbauen oder ein gutes Team haben, das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Also
Das ist extrem schwer. Vor allem in diesem Niedriglohnsektor ist das so schwer.
Eben, also auch einfach diese Menschen, wo man auch weiß, okay, die haben auch vielleicht auch Bock, was zu lernen und die kann man auch mal alleine lassen und solche Sachen. Das ist natürlich auch so ein bisschen von dir selber abhängig. Wie gut kann ich jemanden alleine lassen? Wie gut arbeite ich jemanden ein? Wie gut vertraue ich jemanden? Man muss dann natürlich auch so ein bisschen loslassen können und sagen können, okay, dann kann das mindestens genauso gut wie ich. Ja, das ist auch was, wo ich Schwierigkeiten teilweise sehe. Also das habe ich auch bei Marktleitungen in Angestelltenverhältnis gesehen, dass denen das übelst schwer gefallen ist, so Sachen abzugeben an die Mitarbeiter und wirklich auch so von morgens um 5 bis abends um 22 Uhr da waren und wo ich immer gesagt habe, Leute, das könnt ihr nicht ewig machen. Das merkt ihr jetzt vielleicht nicht, weil ihr Anfang Mitte 20 seid, aber in 20 Jahren wird der Körper sagen, haha, so, das habt ihr jetzt davon. Ja, das ist schon, das muss man sich auch wirklich gut überlegen. Und wie du schon sagst, es ist halt nicht nur Freiheit, aber es eröffnet einem wirklich auch super viele Möglichkeiten. Wenn man da einen Weg für sich findet, wie das für einen laufen kann oder laufen soll oder wie auch immer, ja, ist da einiges möglich. Und das finde ich halt schön. Dass ich jetzt auch gesagt habe.
Es hat ja beides seine Vor- und Nachteile. Ne? Das Angestelltenverhältnis genauso und es hat auch beides logischerweise seine Berechtigung. Aber ich bin der Meinung, nicht für jeden ist die Selbstständigkeit was, so wie auch nicht für jeden das Angestellten-Dasein was ist. Und es soll gerne jeder beides testen und dann für sich halt die Entscheidung fällen. Aber es wird halt ganz oft auch gerade in diesem ganzen Social-Media-Bereich so dargestellt, als ist ein eigenes Unternehmen, das Nonplusultra, was alle deine Probleme löst. Nee, es schafft ganz andere neue Probleme.
Ja, genau. Ganz genau.
Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, boah, nee, ist mir nichts. Ich will gemütlich. Ja, es ist gemütlich. Es ist ja auch nicht immer gemütlich im Angestelltenverhältnis, aber du hast halt andere Sicherheiten und andere Vorteile. Und, ja. Denn wer sich damit wohler fühlt, der soll doch unbedingt dabei bleiben.
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, wenn einem der Job auch einfach Spaß macht, wenn das Team ganz cool ist und man sagt, hey, das fühlt sich jetzt nicht immer an wie verschwendete Lebenszeit, sondern es macht mir wirklich Spaß. Ich bin hier wirklich gerne. Natürlich auch nicht an jedem Tag, aber die meiste Zeit, dann bitte, ne, mach auf jeden Fall. Da freue ich mich. Also wenn mir jemand sagt, hey, ich gehe gerne zur Arbeit, dann denke ich so, yes. So, schön, dass jemand das sagt. Ne? Kommt ja auch nicht so oft vor, dass jemand zu mir sagt, hey, mein Job, den liebe ich, ich gehe da gerne hin und ich bin da mit vollem Herzblut dabei und so. Ja, das ist schon cool. Und da muss ich letztens an das Gespräch denken mit der Tante vom Arbeitsamt. Wo ich denke, so nach 20 Jahren Malore, ja, so gut wie nie krank, 20 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet und ich muss so mit mir reden lassen. Ich war wirklich den ganzen Tag ohne Worte. So mein Mitbewohner, als ich rein, hat mich angeguckt, hat gesagt, was ist mit dir los, du bist voll blass. Ich sage, das Gespräch vorhin, ich sage, ich habe das immer noch nicht verarbeitet. Ne? Ich komme irgendwie gar nicht drauf klar. So, ich sage irgendwie, wow. Also die hat dann auch so Sachen zu mir gesagt wie, ja, das war ja jetzt nicht so schlau, so einen Job zu kündigen, bei dem sie so gut bezahlt werden. Ich sage, naja, denken Sie nicht, dass ich nach 20 Jahren in dem Job da vielleicht drüber nachgedacht habe und auch länger drüber nachgedacht habe und es vielleicht nicht einfach so gemacht habe. Ja. Und dass ich mich unbedingt wieder in den Lebensmitteleinzelhandel drängen wollte, obwohl ich ihr 6-mal gesagt habe, ich möchte nicht mehr in den Lebensmitteleinzelhandel, ich möchte generell nicht mehr in den Einzelhandel. Dann hätte ich ja in meinem Job bleiben können. Ja, stellen sich das mal nicht so einfach vor und das Geld, was sie jetzt verdient haben, das werden sie so sowieso nicht wiederbekommen und naja, Mensch, mit ihrem Aussehen und ihrem Auftreten, da könnten sie auch noch am Empfang arbeiten und du stehst da und denkst dir so, wow, dankeschön.
Wollen die dich jetzt unbedingt wieder zurück in den Arbeitsmarkt stopfen oder wie ist das bei
genau,
dir? Also beziehst du gerade Gelder oder so einen Existenzgründerzuschuss?
Nee, gar nicht. Also ich bin da jetzt auch, die haben mich jetzt auch rausgeschmissen.
Okay.
Meine Meinung hat ihren Herrn wohl nicht gepasst, weil ich ihr auch gesagt habe, so ich fand es halt nicht schön. Ich bin da hingegangen, um eine Unterstützung zu bekommen. Und nicht um das Geld zu bekommen, also nicht um Arbeitslosengeld zu bekommen. Ich hatte ja auch noch Vorschläge gemacht für ein, zwei Ausbildungen, die mich noch interessiert hätten, die man über einen Bildungsgutschein machen kann und online, die ich sehr spannend für mich gefunden hätte, die ich auch gerne gemacht hätte. Und da meinte sie so, ja, nee, stellen Sie das mal nicht so einfach vor. Und das kann ich Ihnen jetzt hier nicht einfach so geben und so. Und nachdem ich aber auch gesagt habe, für mich ist es mental und körperlich nicht mehr machbar. Ja, dann brauchen Sie einen Nachweis. Ich sage, naja, ich habe ja gekündigt, damit es mir mental und körperlich besser geht. So, also, weißt du, also diese Logik da irgendwie, wo ich mir denke, so, habe ich mich jetzt irgendwie falsch ausgedrückt oder was war da los? Ja, und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, Leute, macht, was ihr wollt. Ich bin raus, ich bezahle jetzt meine Krankenkasse selber, ich baue mir jetzt eine Selbstständigkeit auf, ich mache das jetzt. Und im Notfall suche ich mir nochmal irgendwie einen Minijob oder so irgendwo. Und nö, ich möchte das
Das war
einfach.
auch meins, dass ich immer gesagt habe, bloß nicht mit irgendwelchen Ämtern und Behörden zu tun haben, weil es ist so nervig. Ich hatte einmal so ein Ding, da wollte ich einen Mitarbeiter, das war halt so ein langjährig Arbeitsloser, und da kriegst du ja teilweise so Förderungen, wenn du die einstellst. Und das ist dann derart eskaliert, was ich da alles für Zettel und Hokuspokus ausfüllen musste, um irgendwie da 1,50 € die Stunde für den dazu zu bekommen. Also, wo ich da auch gesagt habe, weißt du, Leute, nee, sorry, aber da ist meine Arbeitszeit mehr wert, als was ich überhaupt von euch dazu bekommen würde. Also, nee.
Ja, das ist schon teilweise wirklich, wirklich heftig. Ich mir denke so, ich sitze jetzt hier, ich bin jetzt genau 2 Tage arbeitslos. Da gibt es mir so einen Bewerbungsstapel und weiß ich nicht, alles Mögliche und Bewerbungstraining und keine Ahnung. Und ich sitze da und denke mir so, was? Darf ich mal ganz kurz durchatmen, so bitte? So, also, war schon eine Erfahrung auf jeden Fall, muss man sagen. Also, es
Ach
sind
nee.
bestimmt nicht alle Menschen dort so. Ich habe auch mehr von Menschen gehört, die da gute Erfahrungen hatten und denen wirklich gut weitergeholfen wurde und die jetzt glücklich sind in den neuen Jobs und so weiter und so fort. Aber ich habe natürlich direkt wieder so eine ganz nette bekommen.
Oh je. Nee,
Ja.
da bin ich froh, dass ich mit diesen Behörden nie großartig was zu tun hatte. Dass ich immer gesagt habe, ich mache mein eigenes Ding. Lasst mich alle in
Ja,
Ruhe.
auf jeden Fall. Also da bin ich auch wieder voll dabei und es wird auch durchgezogen und ja, ist halt jetzt, wie es ist. Aber ja. Verrückt. Aber manchmal ist es so, weil ich denke so, ich werde jetzt nächstes Jahr 40 und ich möchte noch mal was anderes machen. So.
Ja,
Das ist
voll.
einfach Fakt. Das ist nicht mehr mein Leben so. Auch wenn ich
40 ist
sagen.
eh so ein Punkt, wo man nochmal so ganz sehr nachdenkt, ne? Was man erreicht hat oder wo man hin will. Und ich finde es so, dieses, also ich bin ja jetzt gerade 38 geworden und mir graut es auch schon so ein bisschen vor der 40. Nicht wegen dem Alter, sondern wegen diesem, ja, du fängst nochmal an, dein Leben, dein Weg ganz anders zu hinterfragen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich ja über Jahre auch entwickelt, wie gesagt, dass ich mir gedacht habe, Mensch, irgendwie merke ich schon, das ist nicht mehr ganz meins. Aber ich immer noch sagen muss, es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Also mit den Außendiensten hatte ich auch wirklich, na, ich mich gut verstanden. Ich hatte mit meinen zwei direkten Kolleginnen, wir waren ein super Team. Auch ein paar andere Kollegen, wo ich sage, Mensch, die fehlen mir schon so menschlich, weil hat es schon Spaß gemacht, aber dieses ganze Drumherum war einfach nicht mehr so, dass es, was es mal war. Und habe
Ja, und
gesagt,
da wird es
okay.
auch Zeit für was Neues. Das machst du richtig.
Genau, und dann habe ich gedacht, so, komm, ganz oder gar nicht, weil ich gedacht habe, okay, ich hatte ja auch erst überlegt, Mensch, machst du das nebenberuflich, baust du das erstmal auf, wäre ja, ich sag mal, klüger, so, ne? Aber ich dachte so, aber ich habe gemerkt,
Aber
ich
du
habe es
siehst ja
eben.
bei mir, dass man nicht immer kluge Entscheidungen treffen soll, sondern auch einfach mal
Genau.
auf seinen Bauch hören sollte.
Ja, und ich war an dem Punkt, dass ich dachte, Mensch, ich habe aber gar keine Energie mehr. Ich gehe aus der Arbeit raus, ich bin einfach fertig, ich schlafe um 16 oder 17 Uhr ein, weil ich einfach kaputt bin. Und ja, habe keine Lust mehr mit Menschen zu reden, habe eine ganz andere Energie und eine andere Ausstrahlung, weil ich irgendwie gefühlt zum Schluss immer nur noch grimmig war und schlecht gelaunt und gesagt habe, nee, das ist es mir nicht wert. Ja. Ja, und jetzt gucken wir mal, wo die Reise hinführt, nicht? Es bleibt
Sehr gut.
spannend.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Gut, meine Liebe, bevor wir das hier noch weiter in die Länge ziehen,
Ja.
schnacken wir nachher nochmal wegen Termin. Vielen Dank für deine
Unbedingt.
Zeit. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr gern, meine Liebe. Ist immer schön mit dir.
Oh, danke schön. Da freue ich mich. Und dann sage ich mal, dir noch viel Spaß, heute einen schönen Tag und
Ja,
wir hören uns
dir
bald
auch.
wieder.
Jawohl, bis ganz bald.
Bis ganz bald.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.